des Lichtes, der aufkommenden Freude, der Wärme, Nähe des Messias. Da senkt sich ein Thema, das Thema nämlich dieses heutigen Sonntags, auf uns herab und es bringt ein bisschen Schwere und Düsternis. Ewigkeitssonntag, so heißt dieser Tag in der christlichen Gemeinde und damit ist er schon ein bisschen aufgehellt, weil er eigentlich Totensonntag heißen muss. Für viele Menschen bleibt er ein Tag der Erinnerung an schlimme Verluste, an Einsamkeit, an Hilflosigkeit mit diesem Thema, Tod und Abschied. Und schlimm ist in diesem Zusammenhang, die meisten Menschen in unserer Umgebung wissen nichts von oder glauben auch nicht an die Auferstehung von den Toten, an Hoffnung oder Trost, auch in schlimmen, schier unerträglichem Leid. Und sie ahnen vielleicht gar nicht, wie ehrlich gerade die Bibel mit dem Thema Tod überhaupt umgeht. Auch im Alten und Neuen Testament wird ja gelitten, unter dem namenlosen Leid. Es wird geschrien um Hilfe und wirklich geschrien. Der Unterschied zu vielen Menschen heute ist aber, damals im Alten und Neuen Testament rechnen Menschen noch mit einem Gegenüber, das zuhört, das antwortet, das tröstet. Ich möchte am heutigen Sonntagmorgen eben diesen Psalm, den wir gerade eben gelesen haben, diesen doch umfangreichen Psalm, in den Vordergrund stellen. Ein Psalm, in dem ein Mensch des alten Bundes, des Alten Testamentes eine Bestandsaufnahme anstellt. Angesichts dieser Grenze des Leidens und auch Sterbens. Es ist ein Psalm von besonderer Schönheit, dieser Psalm 73. Zu diesem Psalm hat Martin Luther, wir befinden uns ja jetzt sowieso im Jahr der Reformation, 500 Jahre Reformation, Luther hat zu diesem Psalm einmal gesagt, hier siehst du den Heiligen ins Herz. Dieser Psalm stammt aus einer Zeit der Anfechtung im Leben eines einzelnen Menschen zunächst, als überwundener Anfechtung. Und das, was besonders ergreift, ist die Tatsache, dass der Psalmist hier uns einen tiefen Eindruck über oder vermittelt in Bezug auf sein persönliches Ringen, in Bezug auf sein persönliches Beharren im Glauben an Gott. Der Verfasser ist ein durch Leid geprüfter Mensch, ein einfacher Mann der frommen Gemeinde. Und er geht in diesem Psalm einen Weg und diesen Weg mitzugehen, möchte ich Sie einladen. Das ist ein Weg, der an dessen Ende das geschieht, was der Beter bereits in Vers 1 mitteilt. Gott ist gütig denen, die reinen Herzens sind. Das steht am Anfang und das wird dann auch nochmal am Schluss betont. Es ist ein Weg, der aus der Tiefe des Zweifels herausführt zu genau diesem Satz. Aber dieser Weg verläuft eben von unten nach oben. Der erste Gesichtspunkt, der Anstoß. Der Anstoß, wenn es den Gottlosen so gut geht. Der Psalmist versteht in diesem Psalm, und das macht er sehr deutlich, seinen Gott nicht mehr. Alles, was er erlebt, das steht in einem scharfen Widerspruch zu den Zusagen seines Gottes. Und der Anstoß entsteht an einer über alle Jahrhunderte gleichen Beobachtung. Die Gottlosen sind in der Welt obenauf. Sie haben Glück und Erfolg, obwohl sie sich keinen Deut um Gott kümmern. Den Gottlosen geht es ganz hervorragend. Sie leben in Gesundheit und Glück, in Freude und Geld. Den Gottlosen schlägt keine Stunde. Und ich frage Sie einmal, können Sie den Beter des 73. Psalms hier verstehen? Dem ist das unheimlich. Den beunruhigt das zutiefst. Dem Mann wird das zur Anfechtung. Der Leib derer, die ohne Gott leben, der strotzt vor Gesundheit. Sie befinden sich außerdem in gehobener Position und haben es nicht mehr nötig, in harter, mühseliger Arbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. So sieht er das. Weder Krankheit noch irgendeine Plage sucht sie, so wie andere Leute, heim. Sie fühlen sich sicher, bestärkt in ihrem gottlosen Lebensprogramm. Sie können anderen imponieren, haben die Lacher auf ihrer Seite und die guten Argumente offensichtlich auch. Können wir das nachempfinden? Das ist nicht Neid, was der Beter hier spürt. Das ist einfach dieser Widerspruch zu dem, was er aus Gottes Wort in Erinnerung hat. Wie kann das denn sein, dass die Gottlosen triumphieren? Das macht verzweifelt. Stimmt denn Gottes Wort nicht mehr? Vor allen Dingen, wenn er dann auf sich selber blickt. Was der Beter uns hier deutlich macht, hier wagt einer, diese Gedanken überhaupt einmal zu denken. Das ist im Neuen Testament in diesem Psalm passiert. Es gibt keinen anderen, der das so herausstellt. Und die Frage, ist das nicht manchmal auch in unserem Kopf? Die Frage, warum geht es den Gottlosen nur so gut? Beispiele dafür sind ja schnell gefunden. Wir leben in einem Land, das vollgestopft ist mit gottlosen Menschen. Mich plagt diese Erfahrung manchmal schon. Den Gottlosen geht es gut. Und so viele Jünger Jesu, die ihm zutiefst vertrauen, leiden sehr. Und mancher von uns mag auch diese tiefen Nöte des Beters erfahren haben, weil bei ihm vielleicht das hinzukommt, was diesem Psalmbeter eben auch klagte, nämlich die Glaubensnot, wenn das Herz vor Zweifeln schmerzt. Wenn einem das Herz wehtut, vor Zweifeln über die Wahrheiten Gottes. Der Psalmist empfindet so stark, weil er dem Leben der Gottlosen sein eigenes Dasein gegenüberstellt. Er sieht die Gottlosen auf der einen Seite, wie sie leben, wie es ihnen gut geht, und dann sieht er sich selbst. Vergebens sucht er nach einem sichtbaren Erfolg seines Strebens, zum Beispiel nach Reinheit. Ein Leiden quält ihn außerdem den ganzen Tag über. Er, der Gott vertraut und ihm die Ehre gibt, ihm geht es schlecht. Und das alles schürt jetzt seine Glaubenszweifel. Können wir das verstehen? Verstehen wir diesen Mann vielleicht heute besonders an einem Tag, der wie kein anderer in uns das wachruft, was an Verlust, was an Schmerz, an Krankheit, an Angst und Sorge um uns und um andere in unserem Leben und in unserem Herzen herum arbeitet? Wir, die wir Jesus vertrauen, warum müssen wir das alles ertragen? Was ist denn dran an einem Glauben, an einem Gott, der die Frommen dem Schmerz preisgibt und die Gottlosen ihren Freuden überlässt? Hier an dieser Stelle sitzt der Kern des Zweifels, der Anfrage an Gott. Und nochmals, kennen wir diese Anfrage? Haben wir sie zugelassen? Lassen wir sie zu in unserem Leben? Haben wir solche Gedanken auch gehabt, damals zum Beispiel, als es uns so schlecht ging? Als wir in Leid und Verlust saßen, als wir so krank waren? Oder sind diese Fragen heute je und dann noch immer da? Plagen sie uns, nagen sie an unserer Freude über Gott? Oder sind sie gerade erst aufgestiegen, kürzlich, als die Sorge und der schlimme Verlust kamen und blieben? Mich plagen diese Gedanken schon. Was ist das für ein Gott, der mir das alles zumutet und der die Gottlosen ungeschoren davonkommen lässt? Ich bin der tiefen Überzeugung, dass es falsch ist, diese Fragen, da wo sie uns so oder ähnlich bewegen und anfassen, diese Fragen wegzuschieben. Sie sind zu gefährlich, als dass wir sie nicht beachten könnten. Der Beter hat diese Fragen ja damals nicht verdrängt. Er hat sie Gott gesagt und bestimmt viel härter und anklagender formuliert, als dieser Psalm sie wiedergibt. Der Psalm ist ja geschrieben, als die Antwort eigentlich ja schon vom Ende her gegeben war. Gelitten hat der Beter aber vorher. Wie mag er Gott bestürmt haben mit den Fragen seines Herzens? Und Gott hat zugehört und Gott hat verstanden und er hat sogar geholfen, allerdings zu seiner Zeit. Was machen wir mit den stürmischen Fragen unseres Herzens? Bitte nicht irgendwo ablagern, diese Fragen und Zweifel. Sie müssen heraus. Sie müssen Gott ins Gesicht gesagt oder auch mal in sein Gesicht geschrien werden. Nur so werden wir ja frei davon. Denn solche Anfragen an Gott machen doch nur eines deutlich. dass es uns ernst ist mit dem Vertrauen auf Gott, dass wir uns damit herumplagen, eben weil wir an Gott kleben. Wer mit Gott fertig ist, der hat ihm nichts mehr zu sagen. Der hat ihm nichts mehr zu sagen. Der klagt ihm nicht mehr seine Zweifel und seine Not. Was soll das denn? Wer aber klagt, der redet noch mit Gott, indem er ihn anspricht, indem er ihn anschreit. Ist es nicht gut zu erleben, wie Menschen das auch heute, vielleicht auch hier in unserem Kreis tun, so mit Gott reden, weil sie innerlich nicht mehr aushalten, was er ihnen zumutet? Du bist mit deinen Anfragen nicht allein gelassen, auch wenn du sie sonst keinem Menschen anvertraust. Gott wird dir zuhören und er wird dir helfen. Hab den Mut zu ganzer Ehrlichkeit, sag ihm das und behalt das nicht für dich, was du nicht verstehst und wo du ihm einfach böse bist und wo du leidest. Der Psalmist hat geklagt und sicher auch nur aus diesem Grund kann er in dem Konjunktiv reden, wenn er dann sagt, ich wäre fast gestrauchelt, schier wäre mein Fuß geglitten. Denn in seinem Fall ist dieser Fuß nicht geglitten. Ihm ist in seinen Fragen geholfen worden. Die Frage ist, wie? Und das ist der dritte Gesichtspunkt, den ich noch mal dreimal unterteilen möchte mit ganz kurzen Gedanken. Die Wendung, seine ganze Zuversicht auf Gott setzen. Wann wendet sich etwas in meinem Leben? Dann, wenn ich meine ganze Zuversicht wieder neu auf Gott setze. Den Weg, auf dem der Dichter wieder zum Glauben kommt, beschreibt er mit den Worten: Ich war enttäuscht von dir und habe dich nicht verstanden, bis ich wieder eintrat in Gottes Heiligtum, das heißt in den Tempel. Gott hat sich ihm dort geoffenbart. In dieser Nähe, die ein Mensch spürt, wenn er einen heiligen Ort, der Gottes Gegenwart betrifft, eben betritt. Wie hat er das erlebt? Zum einen hat Gott ihm deutlich gemacht, die Gottlosen leben in einer Scheinwelt des Glücks. Ihre Lebenssicherheit ruht ja nicht auf festem Grund. Sie sind von Gott auf einen schlüpfrigen Boden gestellt. Und jeden Augenblick droht ihnen von Gott her das Verderben. Diese Einsicht setzt die Perspektiven des Beters hier wieder richtig. Er kann sich selber wieder im richtigen Licht sehen. Nicht, dass er sich über das ungewisse Schicksal der Gottlosen freut. Er feixt nicht. Aber er erkennt wieder Gerechtigkeit. Er erkennt wieder die Gerechtigkeit Gottes, die nicht einfach alles durch die Finger sieht, sondern die irgendwann an einem Tag des Gerichtes offensichtlich auch den Menschen, die ohne ihn gelebt haben, deutlich macht, dass das Folgen hat. Er sagt das in diesen wunderbaren Versen in den 23 bis 26. Ich aber bleibe immer bei dir, du hältst mich bei meiner Rechten. Du leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich am Ende auf in Herrlichkeit. Was habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde. Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, Gott ist der Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig. Diese Verse hier zählen sicher zu den Kernversen dieses Psalms, denn es sind Worte, in denen das ganz neu gewonnene Vertrauen des Beters und die Freude, die er wieder neu spüren kann, mitschwingen. Es sind sicherlich Worte zum Ewigkeitssonntag. Denn in diesen Versen macht der Beter deutlich, dass er nun wieder das Leben und das Ergehen der Menschen von seinem Ende her, von der Ewigkeit her sehen kann. Und das gibt ihm neue Kraft und Sicherheit im Vertrauen auf Gott. Was sagt der Beter jetzt in diesen Versen? Er sagt dieses in Vers 23 dieses dankbare Wort, das Luther ganz stark übersetzt hat, nämlich mit dennoch bleibe ich stets an dir. Wie ein Dennoch des Glaubens klingt das. Dieses Dennoch trennt die Zweifel von dem neuen Vertrauen ab. Es blickt in eine andere Richtung, in die Richtung neu gefasster Hoffnung auf Gottes Hilfe und Trost. Und es sind dann drei Dinge, die dieses Dennoch klar herausstellt. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Warum? Einmal, Gott hält mich an seiner rechten Hand. Wenn wir in Sorgen und Fragen stecken, wenn wir das Traurigsein über den Verlust geliebter Menschen sehr spüren, dann kann eben nur eines helfen, dass ein Größerer als wir uns bei der Hand nimmt. Dass er unsere Rechte ergreift und uns führt. So wie der Vater die Hand eines Kindes ergreift, so ergreift Gott die Hand seiner Kinder und führt sie. Es war und ist immer noch in der Erinnerung eine wunderbare Erfahrung, so als junger Vater kleine Kinder zu haben und mit denen unterwegs zu sein. Und dann zu spüren, wie so diese kleine Hand des Kindes in der eigenen großen Hand liegt. Voller Vertrauen und in dem Gefühl, da bin ich wirklich gut aufgehoben. Ich bin an der richtigen Stelle verankert und ich gehe mit. Egal, wo mein Vater oder meine Mutter hingehen, ich gehe mit. Ich kann denen vertrauen. Ich weiß mich in ihnen und an ihrer Seite geborgen. Gott hält mich bei meiner rechten Hand. Wir dürfen in der lichten Zeit unseres Lebens, dann, wenn das Licht leuchtet, so wie auch in der Finsternis, unsere Traurigkeiten wahrnehmen, aber dann auch erleben, Gott hält uns an unserer rechten Hand. Gott hält fest, er lässt uns nicht los. Während die Gottlosen rechts und links von uns schließlich in Verzweiflung ohne eine Antwort abstürzen, Gott hält uns. Während andere in Kummer und Sorge zerbrechen, Gott hält uns. Er lässt nicht los. Er schenkt Geborgenheit. Gott hält fest. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Ein anderer Gesichtspunkt, das zweite, Gott ist immer mein Fels. Der Beter kann dies in neuem Vertrauen sagen. Selbst wenn mir das Schlimmste von allem passieren würde, dass mein Leib und meine Seele langsam verschmachten, das heißt dahin vegetieren, austrocknen. Selbst wenn das so wäre, ich würde fest stehen bleiben. Gott ist immer mein Fels. Das Leben der Glaubenden, vielleicht auch dein Leben gerade, mag gekennzeichnet sein von Trauer, von Sorge, von Leid. Es mag ein schwer zu lebendes Leben sein, das wir uns vielleicht anders gewünscht haben. Aber es ist niemals ein sinnloses oder vergängliches Leben. Gott ist mein Fels und mein Teil. Nicht erst in der Ewigkeit. Schon jetzt, hier im Zentrum der Traurigkeiten, ist Gott. Schon hier, gerade hier darf ich sprechen, dennoch bleibe ich stets bei dir, Gott. Du, Gott, bist immer mein Fels. Ich habe einen festen Standpunkt. Mein Fuß wird nicht ausgleiten. Ich werde auch die Kraft haben, weiter zu vertrauen und zu glauben, auch wenn Leib und Seele austrocknen sollten oder müssen. Gott ist immer mein sicherer Standpunkt, der Fels, auf dem ich stehen kann. Und das Dritte, was der Beter versteht und deswegen sagt, dennoch bleibe ich stets bei dir, das ist dieses, Gott verheißt mir seine Herrlichkeit. Dieser Psalm 73 ist eine der wenigen alttestamentlichen Belege für eine Hoffnung über den Tod hinaus. Es ist interessant, dass es wenige Stellen im Alten Testament gibt, die so klar und deutlich davon sprechen, dass es über den Tod hinaus eine Wiederbegegnung mit Gott in der Herrlichkeit gibt. Das entwickelt sich in den Jahrhunderten, in denen Menschen mit Gott leben und dann auch im Neuen Testament erst so richtig zu einer klaren Auferstehungshoffnung, die Jesus Christus durch seine Auferstehung von den Toten bekräftigt, unterstreicht und garantiert. Die Grenze des Todes wird vom Alten Testament normalerweise streng beachtet. Das Alte Testament macht keine Aussagen über das, was dann nach dem Tode passiert. Hier aber spricht der Beter von klarer Hoffnung. Er sagt nicht viel davon. Er weiß nur, auch im Tode und nach dem Tode bin ich ein von Gott angenommener, gehaltener. Gott ist auch dort, wo ich noch nie gewesen bin, wo ich dann auch nicht mehr mit meinen irdischen Sinnesorganen und Erfahrungswerten irgendetwas prüfen oder aufnehmen kann, wo ich wehrlos hingleite. Gott ist auch dort. Er nimmt mich hernach, wenn alles hinter mir liegt, auch mein irdisches Leben und mein Todeskampf. Er nimmt mich zur Herrlichkeit auf. Gott verheißt mir Zukunft, Ewigkeit. Der Felsgrund Gottes ragt über den irdischen Tod hinaus. Ich werde nie mehr ins Bodenlose fallen, sondern einer ist da, der trägt, der hält, der führt, der rettet. Auch dann, wenn die Leute auf dieser Erde sagen, jetzt ist er gestorben. Und was der Beter noch nicht so klar sehen konnte wie wir wissen, dass Jesus Christus die Hoffnung auch im Alten Testament des Beters geworden ist. Das Vertrauen auf Jesus Christus als den Erretter und Herrn meines Lebens, das setzt ewige Tatsachen. Für mich, für dich, für uns alle. Und wenn wir einmal an Grenzen unserer Kraft, auch an die Grenze unseres Lebens geraten, so gebe es dieser Herr, dass wir zusammen mit denen hier von uns, die vielleicht gerade jetzt in Schmerz und Traurigkeit leben, dass wir mit ihnen zusammen bekennen und glauben können, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Darum ist das meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Und schauen Sie, darum dürfen wir von ganzem Herzen beten, wann immer wir von Unglücken und Katastrophen hören, dass die Angehörigen der Opfer eben nicht nur in namenloses Leid, in Anklage und Verzweiflung versinken, sondern dass sie in ihrer Lebensnähe auf Menschen treffen, die ihnen eben nicht mit frommen Sprüchen das Leben schwer machen, sondern die aus dem eigenen Gehaltensein in Gott vermitteln können, gerade im Leiden schenkt der unvergleichliche Gott, unbegreiflich manchmal, unvergleichlichen Trost. Gerade im Leiden lässt er sich erkennen. Gerade im Leiden und im schrecklichen Verlust bietet er mir an, mich bei meiner Rechten zu fassen und mich zu führen. Im Leben, im Sterben und in der Ewigkeit. Seien Sie also mit mir zusammen, selber getröstet durch diesen Psalm, in dem Fragen und Zweifel dann doch zu neuer Freude und Gewissheit des Glaubens werden. Dass ein Mann am Ende wieder innerlich gelassen, ruhig, im Frieden sagen kann, und deswegen halte ich an dir fest. Dennoch bleib ich stets an dir. Egal, was für Erfahrungen ich in bestimmten Phasen meines Lebens gemacht habe oder mache. Egal, wie viel Leid und Bedrückung, wie viel Todeserfahrung in meinem Leben sich manchmal zu häufen scheinen. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner Hand. Du nimmst mich am Ende in Gnaden auf. Und wenn mir nichts anderes bleibt, dann soll das und darf das genug sein für mich, für mein Leben, für mein Sterben und für den Umgang mit dem Thema Tod überhaupt. Gott segne Sie zum Ewigkeitssonntag 2016. Und er schenke Ihnen diese tiefe Erfahrung eines Beters des 73. Psalms, der in ganzer Ehrlichkeit beginnt und die Situation nicht beschönigt, in der er mit seinen Zweifeln lebt. Den Christen, den Glaubenden geht schlecht und denen, die ohne ihn leben, geht es eigentlich immer gut. Und der am Ende merkt, so ist das ja nicht. Und im Entscheidenden, dann, wenn es drauf ankommt, dann wird Gott mich halten. Gelobt sei er dafür in Ewigkeit. Amen. Darf ich mit Ihnen beten? Wir bleiben sitzen und danken dir, Herr, dafür, dass du ein Gott bist, der über den Tod hinaus Antworten gibt, der diesen Sonntag nicht den toten Sonntag nennen lässt, sondern den Ewigkeitssonntag. Herr, wir dürfen als deine Gemeinde dir vertrauen darauf, dahingehend, Herr, dass du die Ewigkeit öffnen wirst. Du hast sie schon geöffnet durch deine Auferstehung von den Toten und du wirst sie jedem Menschen öffnen. Und allen, an die wir uns erinnern, wirst du sie öffnen, Herr. Und wir wünschen uns sehr, dass wir einmal selber und mit allen, die wir lieben, in deiner Ewigkeit dir begegnen und mit dir Gemeinschaft haben, weil du ein Gott bist, an dem wir bleiben dürfen, in guten und in schweren Zeiten und durch den Tod hindurch. Amen. Lassen Sie uns jetzt miteinander singen.